Willkommen zurück zur 98. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute möchte ich über die sogenannten Anpassungsstörungen sprechen, weil sich das einige von euch gewünscht hatten und weil ich da bisher noch nicht so ausführlich drüber gesprochen habe. Und ja, was alles mit in die Kategorie der Reaktionen auf schwere Belastungen und eben auch zu den Anpassungsstörungen zählt, was genau das bedeutet und wie diese Störungen behandelt werden, das möchte ich heute klären. Also los geht's. Innenleben. Der Psychologie-Podcast für alle, die auch mal hinter die Fassade schauen möchten. Ich bin Julia und ich möchte über psychische Erkrankungen aufklären, Berührungsängste auflösen, zum Nachdenken anregen, euch praktische Tipps geben und vor allem eins, Mut machen. Fühlt euch herzlich eingeladen zu einem weiteren Streifzug in unser Innenleben. Mit Anpassungsstörungen sind psychische Erkrankungen gemeint, die im Zusammenhang mit einem sehr belastenden Ereignis stehen. Ich denke, die bekannteste Form der Belastungsstörung ist die posttraumatische Belastungsstörung, englisch auch Post-Traumatic Stress Disorder und eben abgekürzt als PTBS und im Englischen PTSD. Und über diese Form der Belastungsstörung habe ich auch schon eine komplette Folge gemacht, und zwar war das Folge 38. Also wenn das euch interessiert, hört da gerne mal rein. In der heutigen Folge möchte ich mir gemeinsam mit euch so einen Überblick über die verschiedenen Formen von Belastungs- und Anpassungsstörungen verschaffen und mir dann eben vor allem die Anpassungsstörung genauer anschauen. Natürlich können schwere psychosoziale Belastungen oder einschneidende Lebensereignisse nicht nur zu Anpassungsstörungen führen. Jede Belastung kann ganz individuell zu einer oder mehreren psychischen Erkrankungen beitragen und manchmal auch deren Auslöser sein. Das ist aber oft nicht so genau erkennbar. Viele Menschen merken gar nicht bewusst, wie sehr sie ein Ereignis oder auch lang andauernde Belastungen beeinflussen können. Trotzdem können sie aber eben eine große Rolle bei der Entstehung und auch Aufrechterhaltung von psychischen Erkrankungen spielen. Müssen es aber eben nicht. Das ist mal wieder alles sehr individuell. Anpassungsstörungen hängen aber in jedem Fall mit gewissen auslösenden Faktoren zusammen. Aber das alleine reicht nicht. Auch die sogenannte individuelle Vulnerabilität der jeweiligen Person spielt eine große Rolle. Gemeint ist damit im Grunde die jeweilige Verletzbarkeit eines Menschen. Der Begriff Vulnerabilität wird in der Forschung und Medizin sehr häufig verwendet, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet verwundbar oder verletzlich. Im Bereich der Psychologie gilt Vulnerabilität als Gegenteil von Resilienz, also Widerstandsfähigkeit. Wer eine hohe Verletzlichkeit, also eine hohe Vulnerabilität hat, neigt dazu, sich schnell emotional verletzt zu fühlen und auch eher als weniger vulnerable Menschen eine psychische Erkrankung zu entwickeln. Vielleicht habt ihr sogar schon einmal vom Vulnerabilitätsstressmodell oder auch Diathese-Stressmodell gehört. Dieses Modell versucht, die Wechselwirkungen zwischen Vulnerabilität und Stress zu erklären, die, wenn sie eben gemeinsam in einem bestimmten Maß auftreten, zu einer psychischen Erkrankung oder stärkeren psychischen Belastung führen können. Damit man selbst nicht so sehr unter der eigenen hohen Vulnerabilität, also Verletzlichkeit, leidet oder eben auch um einer wahrscheinlicheren psychischen Erkrankung vorzubeugen, wird gerade Menschen mit einer hohen Vulnerabilität geraten, die eigene Resilienz zu trainieren. Aber auch Menschen, die bereits eine psychische Erkrankung haben, können sehr stark davon profitieren. Deswegen hatte ich dem Thema Resilienz auch schon vor längerer Zeit mehrere Folgen gewidmet, nämlich die Folgen 8 bis 10. Wenn euch das interessiert, hört da gerne mal rein. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Eine Anpassungsstörung entsteht immer als Folge einer einschneidenden Lebensveränderung oder eines belastenden Lebensereignisses. Das Ereignis selbst oder auch die andauernde, unangenehme Situation, in der sich die Betroffenen befinden, sind der ausschlaggebende Faktor von Anpassungsstörungen. Im Diagnosesystem ICD-10, das im Moment noch hauptsächlich zur Diagnosestellung verwendet wird, sind unter F43 die Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen aufgeführt. Die erste davon ist unter F43.0 die akute Belastungsreaktion. Beschrieben wird sie folgendermaßen. Eine vorübergehende Störung, die sich bei einem psychisch nicht manifest gestörten Menschen als Reaktion auf eine außergewöhnliche physische oder psychische Belastung entwickelt und die im Allgemeinen innerhalb von Stunden oder Tagen abklingt. Die individuelle Vulnerabilität und die zur Verfügung stehenden Bewältigungsmechanismen, in Klammern Coping-Strategien, spielen bei Auftreten und Schweregrad der akuten Belastungsreaktion eine Rolle. Die Symptomatik zeigt typischerweise ein gemischtes und wechselndes Bild, beginnend mit einer Art von Betäubung, mit einer gewissen Bewusstseinseinengung und eingeschränkten Aufmerksamkeit, einer Unfähigkeit, Reize zu verarbeiten und Disorientiertheit. Diesem Zustand kann ein weiteres sich zurückziehen aus der Umweltsituation folgen oder aber ein Unruhezustand und Überaktivität. Vegetative Zeichen panischer Angst wie Tachykardie, also ein schneller Herzschlag, Schwitzen und Erröten treten zumeist auf. Die Symptome erscheinen im Allgemeinen innerhalb von Minuten nach dem belastenden Ereignis und gehen innerhalb von 2 oder 3 Tagen, oft innerhalb von Stunden zurück. Teilweise oder vollständige Amnesie bezüglich dieser Episode kann vorkommen. Wenn die Symptome andauern, sollte eine Änderung der Diagnose in Erwägung gezogen werden. Ja, außerdem zählen zur akuten Belastungsreaktion auch ausdrücklich Diagnosen wie akute Krisenreaktion, Kriegsneurose, Krisenzustand und psychischer Schock. Im Allgemeinen sprechen wir meistens von einem Nervenzusammenbruch oder Nervenschock. Auslösende Ereignisse für eine akute Belastungsreaktion können zum Beispiel schwere Unfälle, Naturkatastrophen, Gewalterfahrungen, aber auch als bedrohlich wahrgenommene Veränderungen in unseren Beziehungen zu anderen Menschen sein. Betroffene selbst beschreiben, dass sie sich desorientiert und wie betäubt fühlen. Auch Erinnerungslücken, Gereiztheit, Unruhe, Hyperaktivität, Angst, Verzweiflung oder eine unkontrollierbare Trauerreaktion, bei der die Betroffenen so in Tränen ausbrechen und völlig außer sich sind, werden immer wieder beschrieben. Einige Betroffene haben auch Schwierigkeiten, überhaupt über das auslösende Ereignis zu sprechen oder können es gar nicht in Worte fassen, was sie erlebt haben. Als besonders belastend werden die wiederkehrenden Erinnerungen an das Ereignis empfunden und alles, was einen daran eben erinnern könnte, wird oft so gut wie möglich vermieden. Übrigens muss man nicht selbst ein traumatisches Erlebnis erfahren haben. Auch indirekt miterlebte einschneidende Ereignisse können zu einer akuten Belastungsreaktion führen. Zum Beispiel, wenn wir mitbekommen, was andere Menschen Schlimmes erlebt haben. Behandelt werden die Betroffenen einer akuten Belastungsstörung meistens mit psychotherapeutischen Maßnahmen im Rahmen einer sogenannten Krisenintervention, auf die ich ja auch schon in Folge 84 eingegangen bin. Im besten Fall findet diese Krisenintervention direkt vor Ort statt. Dafür ist es dann wichtig, dass zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall auch zeitnah Notfallseelsorger oder anderes Fachpersonal vor Ort ist. In Gesprächen wird dann versucht, die betroffene Person so gut es geht emotional zu entlasten und zu schauen, wie es in den nächsten Stunden und Tagen weitergehen kann. Für einen kurzen Zeitraum können zusätzlich auch Medikamente zum Einsatz kommen, die eben beruhigend wirken. Im besten Fall kann durch einen schnellen Kontakt zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin eine langfristige Störung, wie zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung, verhindert oder zumindest schnell erkannt und eben auch behandelt werden. Geraten wird Betroffenen außerdem, möglichst nicht alleine zu bleiben und die Erlebnisse nur mit sich selbst auszumachen. Stattdessen ist es viel besser, über das Erlebte zu sprechen und im Kontakt mit anderen Menschen zu bleiben. Was außerdem helfen kann, ist mal wieder Akzeptanz, also zu versuchen, die eigenen Symptome bei sich selbst wie Anspannung, Ängstlichkeit, Scham oder Schlafstörungen zu akzeptieren und als ganz normale Reaktion auf das Erlebte anzuerkennen. Zusätzlich dazu können auch Entspannungsübungen, Achtsamkeit, Bewegung und Atemübungen helfen, um wieder etwas zur Ruhe zu kommen. Versuche, das Erlebte durch Alkohol oder anderen Drogenkonsum besser verarbeiten zu können, sind natürlich nicht empfehlenswert, auch wenn das gerade früher oft so gehandhabt worden ist. Wie so häufig ist es eben viel sinnvoller, auf einen geregelten Tagesrhythmus, ausreichend Schlaf und eine ausgewogene Ernährung zu achten, soweit das eben irgendwie möglich und umsetzbar ist. Die nächste Störung, die in der ICD-10 aufgeführt ist, ist unter F43.1 die posttraumatische Belastungsstörung, die inzwischen bei hochkomplexen Formen auch als KPTBS diagnostiziert wird. Im Grunde kann eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert werden, wenn die Symptome einer akuten Belastungsstörung länger als 4 Wochen andauern. Natürlich ist das Ganze aber schon noch ein bisschen komplexer, aber da ich dazu schon eine ganze Folge gemacht habe, möchte ich gleich zur nächsten Störungsform weitergehen. Und zwar sind das unter F43.2 die Anpassungsstörungen. Beschrieben werden sie folgendermaßen. Hierbei handelt es sich um Zustände von subjektiver Bedrängnis und emotionaler Beeinträchtigung, die im Allgemeinen soziale Funktionen und Leistungen behindern und während des Anpassungsprozesses nach einer entscheidenden Lebensveränderung oder nach belastenden Lebensereignissen auftreten. Die Belastung kann das soziale Netz des Betroffenen beschädigt haben, wie zum Beispiel bei einem Trauerfall oder Trennungserlebnissen, oder das weitere Umfeld sozialer Unterstützung oder sozialer Werte, wie bei Emigration oder nach Flucht. Sie kann auch in einem größeren Entwicklungsschritt oder einer Krise bestehen, wie Schulbesuch, Elternschaft, Misserfolg, Erreichen eines ersehnten Zieles und Ruhestand. Die individuelle Prädisposition oder Vulnerabilität spielt bei dem möglichen Auftreten und bei der Form der Anpassungsstörung eine bedeutsame Rolle. Es ist aber dennoch davon auszugehen, dass das Krankheitsbild ohne die Belastung nicht entstanden wäre. Die Anzeichen sind unterschiedlich und umfassen depressive Stimmung, Angst oder Sorge oder eine Mischung von diesen. Außerdem kann ein Gefühl bestehen, mit den alltäglichen Gegebenheiten nicht zurechtzukommen, diese nicht vorausplanen oder fortsetzen zu können. Störungen des Sozialverhaltens können insbesondere bei Jugendlichen ein zusätzliches Symptom sein. Hervorstechendes Merkmal kann eine kurze oder längere depressive Reaktion oder eine Störung anderer Gefühle und des Sozialverhaltens sein. Ja, ausdrücklich zugehörig zu dieser Diagnose sind außerdem der Hospitalismus bei Kindern, der Kulturschock und auch die Trauerreaktion. Was nicht unter Anpassungsstörungen fällt, ist die Trennungsangst bei Kindern. Typisch für Anpassungsstörungen sind Symptome wie depressive Stimmung und Stimmungsschwankungen, Rückzug von Freunden und anderen Bezugspersonen, ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Sorgen um die Zukunft, Ängste wie zum Beispiel auch die Trennungsangst, Suizidgedanken, aggressive Durchbrüche und auch selbstverletzendes Verhalten, Konsum von Alkohol und anderen Drogen, Muskelspannungen und Schmerzen, Übelkeit, Durchfall und Erbrechen, Veränderungen im Appetit, Ein- und Durchschlafstörungen, Ermüdung und Energiemangel, Herzrasen, Konzentrationsschwierigkeiten und Lernstörungen und Aufmerksamkeitsprobleme. In der Regel tritt eine Anpassungsstörung innerhalb eines Monats nach dem belastenden Ereignis auf. Das Ereignis muss dabei nicht ganz so traumatisch sein wie zum Beispiel bei einer posttraumatischen Belastungsstörung. Häufige oder ich sag mal typische Auslöser für eine Anpassungsstörung ist der Verlust des Arbeitsplatzes oder Konflikte im Berufsleben, finanzielle oder zwischenmenschliche Rückschläge, aber auch anhaltende Probleme wie zum Beispiel eine körperliche Erkrankung oder die Pflege eines stark beeinträchtigten Menschen oder eben vor allem bei Familienangehörigen. Das Problem liegt hierbei vor allem darin, dass die Betroffenen das Ereignis oder den damit verbundenen neuen Zustand auch eine Weile danach nicht akzeptieren können und sich vor allem auch nicht an die neue Lebenssituation anpassen können. Für die Entstehung einer Anpassungsstörung spielt weniger die Härte des Ereignisses eine Rolle, sondern eher, wie die dadurch entstandene Belastung von den Betroffenen empfunden wird. Auch mögliche Bewältigungsstrategien und die eigene individuelle Belastbarkeit spielen eine wichtige Rolle. Um die Diagnose einer Anpassungsstörung stellen zu können, ist es wichtig, dass die Symptome bei den Betroffenen innerhalb von 3 Monaten nach dem belastenden Ereignis auftreten. Es muss also auf jeden Fall ein zeitnaher Zusammenhang erkennbar sein. Außerdem muss erkennbar sein, dass eine deutliche Belastung bei den Betroffenen besteht, die verhältnismäßig zum Auslöser unangemessen scheint. Hierbei ist es wichtig zu bedenken, dass auch kulturelle oder auch andere Faktoren Unterschiede in der Reaktion erklären könnten. Also in manchen Kulturen sind zum Beispiel sehr lange Trauerphasen nach dem Tod eines Familienmitglieds nichts Ungewöhnliches und gelten daher nicht sofort als Anpassungsstörung. Und generell ist das natürlich schwierig, in welchem Zeitraum man noch sagen kann, okay, das ist jetzt eine Anpassungsstörung. Und ja, weil kaum jemand klar beantworten kann, wie lange dauert es denn, normal zu trauern und ab wann ist es dann eben eine Anpassungsstörung. Also wo in solchen Fällen die Grenze ist, ist natürlich sehr individuell und verschieden. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, wie genau der betroffene Mensch lebt, was ihm wichtig ist und auch welchem Kulturkreis er angehört und wie er normalerweise auch mit Belastungen umgeht. Im Laufe unseres Lebens werden immer wieder negative oder belastende Dinge passieren. Das ist halt leider so. In der Regel können wir diese aber nach einer gewissen Zeit bewältigen. Dabei sind auch starke Gefühle wie Trauer, Ärger, Wut und Hilflosigkeit normal und stellen jetzt nicht direkt eine Erkrankung dar. Ab welchem Punkt wir an einer Anpassungsstörung leiden und therapeutische Hilfe brauchen, kann am besten von einem Psychiater oder einer Psychiaterin oder während einer psychotherapeutischen Sprechstunde abgeklärt werden. Wichtig für die Diagnosestellung ist in jedem Fall, dass die betroffene Person durch die Symptome im sozialen oder beruflichen Bereich stark eingeschränkt ist und eben ein hoher Leidensdruck vorhanden ist. Um noch ein bisschen genauer zwischen verschiedenen Formen der Anpassungsstörung unterscheiden zu können, gibt es verschiedene Subtypen, denen auch eigene F-Nummern zugeordnet sind. Es gibt die kurze depressive Reaktion, die längere depressive Reaktion, aber auch Angst und depressive Reaktion gemischt, eine Anpassungsstörung mit vorwiegender Beeinträchtigung anderer Gefühle, mit vorwiegender Störung des Sozialverhaltens, mit gemischter Störung von Gefühlen und Sozialverhalten oder mit sonstigen vorwiegend genannten Symptomen. Also um das nochmal ein bisschen genauer festzulegen, wie jetzt genau die Anpassungsstörung ist, was da genau die Probleme sind, ob da eher depressive Reaktionen vorrangig sind oder eben andere Gefühle eine Rolle spielen und ob das Sozialverhalten mit beeinträchtigt ist, das kann man eben mit dieser etwas genaueren Diagnosestellung dann nochmal festlegen, wenn man das möchte. Übrigens können nicht nur Erwachsene, sondern auch schon Jugendliche und Kinder eine Anpassungsstörung diagnostiziert bekommen. Die auslösenden Ereignisse haben dann oft mit Schulproblemen oder Schwierigkeiten mit den Eltern zu tun. Weitere Störungen, die in der ICD-10 in dieser Kategorie aufgeführt werden, sind die unter F43.8 sonstige Reaktion auf schwere Belastung und unter F43.9 Reaktion auf schwere Belastung nicht näher bezeichnet. Also falls Anpassungsstörung nicht klar als akute Belastungsstörung, PTBS oder eben die Anpassungsstörung diagnostiziert werden können, gibt es die Möglichkeit, sie hier einzuordnen, damit eben für alle individuellen Erkrankungen und Menschen irgendwie Platz ist, um das eben mit einer Diagnose festzulegen und da eben auch gerade eben zu schauen, was für eine Behandlung braucht dieser Mensch. Und man muss es natürlich auch wie immer mit der Krankenkasse abrechnen können. Deswegen ist es wichtig, dass man eben eine Diagnose bekommt. Schauen wir uns jetzt noch kurz an, wie Anpassungsstörungen behandelt werden können. In der Regel wird bei Anpassungsstörungen und auch akuten Belastungsreaktionen eine Psychotherapie empfohlen. Das kann sowohl eine Verhaltenstherapie als auch eine Psychoanalyse oder eine tiefenpsychologisch fundierte Therapie sein. Und während der Therapien wird dann individuell geschaut, wie der emotionale Druck abgebaut werden kann und welche Unterstützung der betroffene Mensch braucht. Oft helfen schon einfühlsame und entlastende Gespräche und das Reaktivieren oder eben auch Neuerarbeiten von gesunden Bewältigungsstrategien. Auch das Entwickeln von Problemlösestrategien und Akzeptanz kann sehr, sehr hilfreich sein. Ich finde sowieso, Akzeptanz ist immer wieder sehr wichtig. Da habe ich ja auch schon eine Folge zu gemacht. Ich kann es nicht oft genug erwähnen, obwohl ich selbst das Wort früher gehasst habe, aber es ist total wichtig, wenn man etwas nicht verändern kann an einer Situation, es zumindest zu versuchen zu akzeptieren, damit man danach irgendwie weitermachen kann. Ein wichtiges Ziel im Rahmen einer Therapie bei einer Anpassungsstörung ist es außerdem, das Selbstwertgefühl und auch die Motivation der betroffenen Menschen zu stärken, die eigene Handlungsfähigkeit oder überhaupt das Gefühl von Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit zu erarbeiten. Weil wenn man vielleicht auch von mehreren Schicksalsschlägen getroffen ist und das Gefühl hat, es trifft immer mich und es kommt noch was obendrauf und noch was obendrauf, dann haben wir oft das Gefühl, dass wir selber gar keinen Einfluss mehr auf unser Leben haben, weil ständig von außen Dinge passieren, die wir nicht beeinflussen können. Und dann eben wieder ein bisschen zurückzugehen und zu erkennen, ja, es gibt Dinge, die können wir leider nicht beeinflussen, aber wir können immerhin entscheiden, wie gehen wir damit um, wie verarbeiten wir das, wo hole ich mir Hilfe, mit wem möchte ich darüber sprechen und so eben wieder zurück in das Gefühl von Selbstwirksamkeit zu kommen, weil gerade diese Hilflosigkeit, die man ja oft erlebt, wenn man ein heftiges Erlebnis hatte oder irgendwas Einschneidendes passiert ist, dann fühlt man sich ja oft sehr, sehr hilflos. Und das kann wirklich ein sehr bodenloses Gefühl sein. Ich kenne das selber sehr gut. Und da ist es eben wichtig, nach einer Phase, wo man erstmal das Ganze verarbeiten muss und vielleicht auch trauern muss und Abschied nehmen muss, vielleicht auch von einer Vorstellung oder von einem Menschen oder was auch immer, dass man danach dann eben wieder zurückkommt in die Selbstwirksamkeit und dass man eben so weit wie möglich versucht, Einfluss auf das eigene Leben zu nehmen und vor allem auf das eigene Verhalten, wie man sich eben gegenüber solchen Ereignissen verhalten möchte. Zusätzlich zur Psychotherapie kann auch eine kurzzeitige Behandlung mit Psychopharmaka sinnvoll sein. Das kommt eben darauf an, wie stark die Reaktion ist und wie gut man sich vielleicht auch anderweitig beruhigen kann. Es geht eben vor allem bei der Therapie mit Psychopharmaka darum, Ängste, Spannungszustände, Schlafstörungen und depressive Verstimmungen abzubauen. Und wenn jemand natürlich sehr stark suizidgefährdet ist oder sehr starke Suizidgedanken hat, kann man das natürlich auch zusätzlich medikamentös ein bisschen auffangen. Außerdem hilft es natürlich auch hier, wie bei der akuten Belastungsreaktion, sich mit den Themen körperliche Gesundheit, Bewegung, Achtsamkeit und Entspannung auseinanderzusetzen. Auch die persönliche Sicherheit spielt natürlich eine Rolle, denn einige Betroffene können die geschehenen Ereignisse besser verarbeiten, wenn sie wissen, dass sie selbst und vielleicht auch ihre Angehörigen in Sicherheit sind. Gerade wenn man durch ein Ereignis ein großes Gefühl der Unsicherheit hatte oder sich nicht sicher gefühlt hat oder vielleicht sogar das eigene Leben bedroht war, ist es natürlich total wichtig, aus diesem Zustand endlich wieder rauszukommen und endlich irgendwo wieder Sicherheit zu finden. Da ist es natürlich wichtig, dafür eine Lösung zu finden. In manchen Fällen kann es zum Beispiel sinnvoll sein, zu schauen, wo wirklich tatsächliche und auch möglichst gefühlte Sicherheit gegeben sind. Zum Beispiel in einem Frauenhaus, zum Beispiel, wenn es um häusliche Gewalt geht oder so. Oder eben auch in einer psychiatrischen Klinik kann das natürlich der Fall sein, gerade wenn es jetzt darum geht, sich selbst vielleicht auch vor Suizid zu schützen. Da kann man ja auch, wenn man so durcheinander ist und so belastet ist, sich selber vielleicht gar nicht mehr so einschätzen. Und wenn man zwischendurch Suizidgedanken hat und einem das sehr belastet und man sich dadurch selber nicht mehr vor sich selbst sicher fühlt, sage ich mal, kann es eben auch helfen, sich einweisen zu lassen auf eine geschützte Station, um dann eben dort erstmal zur Ruhe zu kommen, sich sicher zu fühlen und dann Stück für Stück das Ganze aufzuarbeiten. Natürlich können auch Angehörige dazu beitragen, dass eine Anpassungsstörung schneller überwunden werden kann. Also sich immer wieder Zeit zu nehmen für die Betroffenen, für Gespräche oder wenn die auch mal nicht sprechen wollen, dass man auch mal zusammen schweigen kann oder was unternehmen kann, dass man einfach zeigt, dass man da ist für den Betroffenen und auch die Gefühle und Gedanken der Betroffenen ernst nimmt. Das ist unglaublich wichtig. Also manchmal denkt man selber vielleicht von außen, man ist total hilflos und kann gar nicht so viel unterstützen. Aber es hilft schon, wenn man einfach da ist. Also den meisten Betroffenen hilft es, wenn man einfach anwesend ist, wenn man immer mal wieder Impulse gibt oder einfach Dinge anbietet. Also man soll natürlich den Betroffenen jetzt nicht total auf die Nerven gehen, so nach dem Motto, ich habe gelesen, du musst dich jetzt um deine Gesundheit kümmern und du musst jetzt einen Tagesablauf haben und du musst dich jetzt entspannen. Das ist dann nicht so entspannt. Aber wenn man anbietet, hey, ich habe gehört, es kann helfen, wenn man versucht, trotzdem irgendwie in Bewegung zu bleiben. Wollen wir zusammen mal rausgehen, spazieren? Wollen wir ein bisschen Sport machen? Wenn man einfach immer wieder freundlich Angebote macht, aber dann auch akzeptiert, wenn die eben nicht angenommen werden. Oder dass man eben auch einfach besonders gut zuhört und vielleicht versucht, so ein bisschen herauszufinden, was den Betroffenen gut tun könnte, dass man dann eben gemeinsam irgendwas unternimmt. Und es geht nicht darum, sich komplett immer nur abzulenken, um nicht an das mögliche in der Vergangenheit liegende Ereignis zu denken. Also es geht nicht um Verdrängung oder so, sondern erstmal darum, dass es irgendwie weitergeht und dass die Zeit eben so möglichst angenehm wie möglich gestaltet wird, dass man erstmal irgendwie wieder ins Leben zurückfindet. Und eben auch ganz wichtig ist, dass man diese Themen Sicherheit, Gesundheit, Achtsamkeit und Entspannung, dass man die auch wirklich ernst nimmt und eben Angebote macht und das nicht irgendwie ausschlägt oder von vornherein sagt, nee, das bringt doch nichts, weil gerade wenn man da selber nicht dran glaubt, ist es natürlich unglaublich schwer für den betroffenen Menschen, wenn man dann von außen auch noch so ja nicht darin bestärkt wird, in diese Richtung mal zu versuchen, damit umzugehen. Und was natürlich auch immer wieder wichtig ist, wenn man vielleicht selber das Gefühl hat, ach, stell dich nicht so an, so schlimm war das Ereignis doch nicht. Das habt ihr von außen nicht zu entscheiden. Das empfindet eben jeder Mensch anders und jeder Mensch trauert zum Beispiel auch anders. Manche Menschen können die Trauer vielleicht gar nicht so zeigen, haben aber trotzdem eine starke Belastungsreaktion oder eine Anpassungsstörung, obwohl man es ihnen nicht ansieht. Manche Menschen sind vielleicht einfach nicht so stark emotional oder bei dem bestimmten Ereignis nicht so emotional. Das ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Und es ist ganz wichtig, dass man eben bei jedem Menschen akzeptiert, wie er oder sie dazu fühlt. Und ist der Person eben nicht abzusprechen. Also keine Sätze wie, stell dich nicht so an, das kann doch nicht so schlimm sein. Ich bin damit doch auch klargekommen oder weiß ich nicht, der Opa oder die Oma oder irgendwer anders hat das doch auch hingekriegt und früher waren wir nicht so verweichlicht oder was auch immer. Also sind jetzt ein paar Klischeesätze vielleicht, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Es ist wirklich wichtig, den betroffenen Menschen wirklich in seiner Not, in seiner schwierigen Situation ernst zu nehmen und eben nicht zu sagen, ey, stell dich nicht so an oder ich kann das gar nicht glauben. Klar, vielleicht können wir es nicht nachvollziehen, weil wir uns nicht genauso fühlen, selbst wenn wir das Ereignis vielleicht sogar miterlebt haben oder eben davon gehört haben und es selber vielleicht nicht so stark einschätzen. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um unsere Einschätzung von außen als Angehörige, sondern es geht um das Erleben des betroffenen Menschen. Und da sollte man eben sehr viel Rücksicht nehmen. Es kann natürlich aber auch passieren, dass man sich als angehöriger Mensch überfordert fühlt mit der Situation, weil man vielleicht selber auch bei dem Ereignis dabei war und es einem auch nicht so gut geht oder weil man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Es gibt so viele Gründe, warum man sich überfordert fühlen kann, weil man noch nie in so einer Situation war oder die Reaktion des Betroffenen sehr extrem findet und einfach gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und ich finde es ganz wichtig, dass Angehörige natürlich auch auf sich achten sollten und sich selbst natürlich auch Hilfe holen und Hilfe in Anspruch nehmen können. Zum Beispiel beim Bundesverband Betroffener psychisch Kranker e.V., oder auch bei einer Beratungsstelle. Es ist ja auch oft so, dass man vielleicht auch gemeinsam zu einer Beratungsstelle gehen kann oder jemanden auch mal zur Therapie begleiten kann, wenn das eben abgesprochen ist. Also wenn ihr ein enger Angehöriger seid und das auch gewünscht wird oder in Ordnung ist, lasst euch ruhig auch in diesen Prozess mit einbinden, lasst euch informieren. Und wenn ihr eben merkt, okay, es wird mir zu viel, holt euch selber Hilfe und Unterstützung und schaut, wie ihr euch hier und da auch ein bisschen abgrenzen könnt, wenn es euch zu eng und zu doll wird, damit ihr eben selber auch nicht krank werdet und nicht zu sehr darunter leidet und schaut, dass ihr nicht selber irgendwie zusammenbrecht, weil das hilft den Betroffenen und euch selber natürlich auch gar nicht. Deswegen achtet auf jeden Fall auf euch, das ist ganz, ganz wichtig. Es wird oft unterschätzt, wie belastend psychische Erkrankungen auch für Angehörige sein können. Deswegen ist es ganz wichtig, immer wieder im engen Austausch zu sein, auch darüber zu sprechen und jemanden zu haben, mit dem man auch selber über die eigenen Gedanken und Gefühle als Angehöriger sprechen kann. Auch das gemeinsame Entwickeln von einem Krisenplan kann sehr helfen, sich weniger hilflos zu fühlen. Dazu habe ich in Folge 84 einige Tipps zusammengestellt, also hört da gerne mal rein. Eben damit man gemeinsam mit den Betroffenen überlegt, okay, was machen wir jetzt, wenn es schlimmer wird? Was machen wir jetzt, wenn Suizidgedanken da sind? Was machen wir, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn die andere Person vielleicht irgendwie wirklich gar nicht mehr weiß, wohin mit sich, wen kann man in der Krise kontaktieren, gibt es Bedarfsmedikation, in welches Krankenhaus möchte ich vielleicht, das habe ich alles schon mal zusammengestellt in Folge 84. Also das kann wirklich sehr hilfreich sein, damit man sich selber als Angehöriger auch nicht so hilflos fühlt und auch den Betroffenen selbst gibt es natürlich Sicherheit, wenn es einen Krisenplan gibt. Also macht das auf jeden Fall, das schadet auf jeden Fall nicht. So, das war's auch erstmal für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen verständlicher machen, was Anpassungsstörungen oder auch andere damit verwandte Störungen so ausmacht. Ich finde bei diesem Thema immer schwierig, wo genau man so die Grenze festlegen soll. Mir wurde selbst schon einmal eine Anpassungsstörung nach einer Trennung diagnostiziert und ich muss sagen, dass ich es als relativ normal für mich empfinde, wie heftig ich bei sowas reagiere und einfach auch gar nicht mehr funktioniere. Aber ich bin ja auch daran gewöhnt, ziemlich extreme Emotionen zu haben und hier und da auch sehr heftig, gerade auf zwischenmenschliche Ereignisse zu reagieren, sehr klischeehaft typisch Borderline vielleicht. Deswegen kann ich das bei mir selber gar nicht so gut einschätzen. Deswegen ist es eben auch nicht verkehrt, wenn man selber vielleicht Schwierigkeiten hat, das einzuschätzen, sich da professionelle Unterstützung zu holen. Es ist eben alles sehr individuell und manchmal auch nicht so leicht abzuschätzen, ab wann man irgendwie Hilfe braucht oder nicht. Ich finde es einfach sehr wichtig, sich so früh wie möglich Unterstützung zu suchen. Und wenn man eben nur mal nachfragt oder auch andere Menschen um einen herum fragt, was deren Einschätzung ist, im besten Fall natürlich Fachpersonal, wenn es geht, damit das Ganze von außen eingeschätzt werden kann und dann eben auch eine Therapie oder Krisenintervention in Anspruch genommen werden kann, statt sich irgendwie mehr schlecht als recht alleine weiter so durchzuhangeln. Weil gerade solche Krisen können einen wirklich auch in weitere große Probleme stürzen, psychisch, aber auch körperlich. Deswegen ist es wichtig, das Ganze ernst zu nehmen. Wenn ihr weitere Infos zum Podcast haben wollt, findet mich nach wie vor auf Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mir natürlich auch eine Mail an innenlebenpodcast@gmx.de schicken. Wenn euch mein Podcast gefällt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ihn positiv bewertet, kommentiert und mit Freunden und Angehörigen darüber sprecht. Und ja, ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Mal.